funktioniert. Sehr gut. Gute Techniker da oben. Liebe Kinder, kommt alle nach vorne. Ich habe eine spannende Geschichte für euch. Eine ganz spannende Geschichte. Schön, dass ihr alle da seid. Super. Super, super, super. So, das ist eine Geschichte. Da müsst ihr euch jetzt ganz fest anschnallen. Okay, also greift mal zurück und schnallt euch alle an. Nicht nur ihr, auch die Erwachsenen. Bitte Erwachsene, alle anschnallen. Es wird jetzt sehr gefährlich. Okay, folgendes. Ich möchte euch erzählen, was ich erlebt habe. Das ist eine wahre Geschichte. Eine Geschichte, wo ich in meinem Leben richtig, richtig, richtig Angst hatte. Wer hatte schon mal Angst? Ehrlich, die Erwachsenen, wer hatte schon mal Angst? Schaut mal, die hatten alle schon mal Angst. Ja? Das ist voll okay. Aber ich hatte mal richtig Angst, Überlebensangst. Ne? Und von dieser Geschichte möchte ich euch jetzt erzählen. Ich war vor einiger Zeit in Amerika, ganz weit weg, und bin ich dort für 3 Monate rumgefahren mit einem ganz alten Van. Ne? Also ein Auto. Und da bin ich da über Kanada, durch Kanada gefahren, durch Amerika, ganz viel, ganz weit und bis nach Mexiko bin ich da gefahren. Und an eines Tages, dann kam ich in einer Stadt an, die hieß Walla Walla. Walla Walla. Schreibt mal Walla Walla. Ist indianisch und heißt so viel wie Wasser Wasser. Das ist fast Wüste, ja, also gibt es ganz wenig Wasser. Weiß nicht, warum die das so genannt haben. Aber ja, da war ich und da war mein Onkel. Und mein Onkel, der hat etwas in seiner Garage stehen, das ist für mich der absolute Traum. Wenn heute Weihnachten wäre und ich könnte mir was aussuchen an Geschenken, egal was, wahrscheinlich wäre es das. Das würde ich mir spontan auf irgendwie gerne wünschen. Und zwar verrate ich euch jetzt, was mein Onkel in seiner Garage hat. Und zwar, er hat einen Power Parachute. Ein Power Parachute. Weißt du, was ein Power Parachute ist? Nee? Ich wusste auch nicht vorher, ja? Und die meisten, ganz ehrlich, wissen es jetzt auch nicht. Ich erkläre mal, was das ist. Ein Power Parachute. Das ist so ein Gestell, also ein Metallgestell, ein Gerüst mit 3 Rädern. Vorne 1, hinten 2. Da kann man draufsetzen. 2 Personen. Ja? Aber nicht nur das. Hinten an diesem Gefährt, da gibt es einen ganz, ganz großen, mega großen Propeller. Ja? Ein riesen Propeller. Und oben drüber befestigt ist ein Gleitschirm. Das ist sowas wie ein Fallschirm. Ja? Und jetzt ahnt ihr vielleicht schon, was man mit dem machen kann. Mit dem kann man fliegen. Wow, mit dem kann man fliegen. Und mein Onkel, der besitzt sowas. Ne? In Deutschland, da müsstest du ganz viele Flugstunden machen, ganz viel Geld ausgeben. Und in Amerika ist es kein Problem. Du kaufst dieses Ding, kriegst eine Einweisung und dann kannst du fliegen. Ne? Und mein Onkel sagt dann zu mir, du Martin, möchtest du mal damit fliegen? Was hättet ihr gesagt? Wer hätte gesagt, ja, ich will mitfliegen? Dürfen wir mal sehen? Wer würde sagen, er fliegt mit? Von den Erwachsenen gibt es auch Mutige. Wer wäre mitgeflogen? Naja, ungefähr so ein Viertel vielleicht. Ja? Ihr seid viel mutiger. Merkt ihr das? Ja? Ihr seid noch mutiger. Ja? Wisst ihr, was ich gesagt habe? Na klar, ich will auch mitfliegen. Ja? Und haben wir alles vorbereitet. Dann irgendwann sind wir auf so ein Feld gefahren. Dann hat er alles rausgepackt von seinem Anhänger, ja, da war das drauf, und dann haben wir dieses Gefährt dorthin gestellt, alles vorbereitet, den Fallschirm hinten aufgebaut, und dann war es immer ganz wichtig, dass man auch schaut, dass man nicht mit, sondern gegen den Wind startet, genauso wie landet, da gibt es ein paar ganz wichtige Regeln. Und dann saßen wir dann irgendwann mal alle so beide da so drin. Er vorne am Steuer und ich hinten. Ja. Und eines muss man wissen, außenrum gibt es nichts mehr als einfach ein paar Metallstangen. Ja. Also in einem Flugzeug, da ist man richtig in so einem schönen Käfig oder in so einem Häuschen, kann man schon fast sagen. Da gibt es kleine Fensterchen. Ja. Da ist es ganz anders. Ja. Das ist so. So könnt ihr euch das vorstellen. Genau so. Ja. So sieht das aus. Ein Power Parachute. So. Und jetzt ist Folgendes passiert. Mein Onkel sagt vorher noch, zieh dich bitte warm an, zieh dir eine dicke Jacke an. Und ich habe gesagt, wieso? Ist doch total heiß hier gerade. Es war so Spätsommer, ja, und wir fliegen doch Richtung Sonne. Wir fliegen doch in die Höhe. Da ist es doch, da wird es noch wärmer. Nee, ist es eben nicht. Ja, da wird es richtig kalt da oben. Ja. Und dann eine Frage hat er mir noch gestellt und fragt so, Martin, wie hoch möchtest du denn fliegen? Und dann sage ich so zu ihm so eher aus Spaß, ne? 2000 Meter hoch. Worauf er dann sagt, okay, kein Problem. Ja, okay, gut. Wir sitzen drin. Er sitzt vor mir, er nimmt seine Hand an den Schlüssel vorne, ja, ans Zündschloss, und dann dreht er den Schlüssel und plötzlich fängt es an, das ganze Ding zu vibrieren. Ja. So richtiger Zweitaktmotor. Richtig. Alles vibriert und es war schon und langsam habe ich gemerkt, er drückt so aufs Gas, es wird immer schneller. Der Propeller hinten, der fängt sich an zu drehen, immer schneller, immer schneller. Ich merke, wie wir langsam fahren. Hinten der Fallschirm, der noch am Boden liegt, der kommt auf einmal nach oben. Und dann merke ich plötzlich, dass wir 5 Zentimeter, 10 Meter, 10 Zentimeter, 50, 1 Meter plötzlich über dem Boden schweben. Und ich kann nicht sagen, das ist ein Spitzengefühl. Das ist total faszinierend, das Gefühl mitzuerleben, wie es ist, wenn man in der Luft ist und schwebt und fliegt. Und jetzt sind wir geflogen und immer höher und immer höher. Am Anfang habe ich so dieses Auto gesehen, mit dem wir gekommen sind. Und das war dann plötzlich so klein wie ein Matchbox-Auto. Kennt ihr diese kleinen Matchbox-Autos, diese Spielzeugautos? So klein war es plötzlich, weil wir so weit weg waren. Und dann haben wir eine Kuhherde gesehen. Es hat ausgeschaut wie kleine Ameisen, total winzig, super klein. Ja, und wir fliegen immer höher und immer höher und immer höher. Und dann irgendwann klopfe ich ihm auf die Schulter und schrei, das reicht, weil es so richtig kalt war. Ja, und dann sind wir einfach noch so ein bisschen rumgeflogen. Und dann macht er plötzlich etwas total Verrücktes. Und zwar nimmt er seine Hand, ja, und geht wieder zum Zündschloss. Und dann sehe ich, wie er plötzlich was macht. Er macht den Motor aus. Ja. Da wurde mir jetzt schon mal mulmig, ja. Aber ich dachte mir, mein Onkel wird schon wissen, was er da tut, ja. Ist ein kluger Mann. Er macht den Motor aus. Und jetzt kann ich euch sagen, das, was ich jetzt erlebt habe, das werde ich mein Leben nie wieder vergessen. Wie schön es ist, einfach jetzt in der Luft zu gleiten, zu schweben. In der Luft zu sein und nichts anderes zu hören als den Wind, der durch diesen Gleitschirm hindurch fliegt. Das war unfassbar. Ich habe mich gefühlt wie ein Adler, ja. So, ich habe ja gesagt, es gab dann auch einen Moment, wo ich richtig Angst bekommen habe. Ja. Mein Onkel, nach einer gewissen Zeit, man sinkt dann relativ schnell, ja, weil das Gefährt wiegt sehr viel und die zwei Personen auch. Also ich jetzt nicht so viel, aber insgesamt schon. Ja. Und man fällt runter langsam. Ja. Und dann irgendwann ist es wichtig, das jetzt auch wieder in Gang zu setzen, dass man auch schließlich weiterfliegen kann, um wieder auch Höhe zu gewinnen. Ja. So, mein Onkel, er geht jetzt wieder mit der Hand zum Schlüssel und er dreht jetzt den Schlüssel rum und was denkt ihr, was ist passiert? Der Motor ist wieder angesprungen. Puh, okay, alles im grünen Bereich erstmal. Ja. Alles gut, ich war sehr glücklich und sehr dankbar. Doch jetzt ist etwas passiert. Ja. Mein Onkel ist ein sehr lustiger Mensch und er macht immer wieder mal Späße. Ja. Und er hatte etwas vor und er hat mich da nicht eingeweiht drüber. Er wollte mich ärgern. Er wollte mich richtig ärgern. Ja. Und ich sage jetzt mal, was sein Plan war, was er eigentlich machen wollte. Sein Plan war es jetzt, mit relativ hoher Geschwindigkeit Richtung Boden zu fliegen, ja, ganz schnell, um mir Angst zu machen, um dann kurz vorher nochmal durchzustarten und wieder nach oben zu schießen. Das war sein Plan. Ja. Jetzt muss man wissen, mein Onkel, der hat nicht die besten Augen. Mein Onkel hat ganz dicke Brillengläser, ja? Und er hat manchmal Mühe, Dinge richtig einzuschätzen. Ja? Jetzt sage ich euch, was passiert ist in dem Moment? Ja? Wir stürzen Richtung Boden. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was passiert. Ich halte mich überall fest. Ich bin angeschnallt, alles nochmal geklärt. Ja? Und dann merke ich, dass wir immer mehr dem Boden entgegenkommen. Und irgendwann merke ich kurz vorm Boden, jetzt wird's bremsig, jetzt wird's gefährlich. Und ich schreie noch zu Gott und hoffe, dass alles gut ist. In dem Moment schlagen wir auf den Boden auf. Bumm, bumm und 2-3 Mal. Um dann gerade noch so irgendwie nach oben zu steigen, um weiterfliegen zu können. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich Angst hatte in diesem Moment? Ja, könnt ihr das nachvollziehen? Ich hatte wirklich Angst in dem Moment. Ja. Wir haben nachher nie mehr über diese Situation gesprochen. Mein Onkel war das sicherlich sehr, sehr peinlich. Ja. Aber das war eine Geschichte, eine Sache, die ich nie vergessen werde. Jetzt muss ich einfach auch wissen und sagen, mein Onkel ist ein toller Typ. Ich habe den total gern. Ich mag den so sehr. Aber er hat einfach eine Sehschwäche, ja? Und er hat einfach manchmal so ein paar Probleme. Und wisst ihr, diese Geschichte ist für mich ein Bild für mein Leben, für mein Abenteuer, in dem ich mich befinde. In meinem Leben und auch in eurem Leben, da gibt es vielleicht mal Situationen und Geschichten, wo ihr manchmal gefährlich nah dem Boden entgegenkommt, wo ihr sagt, oh nein, was mache ich jetzt, wie komme ich da jetzt raus? Ja, eine schlimme Prüfung oder irgendwie ein Armbruch oder irgendwie Krankheit. Mist, was mache ich da jetzt? Sowas wird wahrscheinlich kommen. Ja? Aber zum Glück haben wir einen Piloten in unserem Leben, einen himmlischen Vater, einen lieben Gott, der nicht schlecht sieht, der sogar sehr, sehr gut sieht. Und das ist ein Gott, der immer auf uns aufpasst, der nie schläft, der immer Wache hält und immer auf uns aufpasst. Und das dürfen wir wissen, dass wir einen Gott im Himmel haben, der uns auf unserem Flug unseres Lebens immer begleitet und immer auf uns aufpasst, dass wir gut ankommen. Das ist die Geschichte, die ich für euch heute habe. Ich werde jetzt weitergehen in die Predigtgeschichte, in die Predigt. Und ihr dürft auch da gerne noch ein bisschen weiter so aufmerksam aufpassen, wie ihr es jetzt getan habt. Ihr seid spitze. Ich freue mich heute, dass ich hier sein darf in der Gemeinde in Schweinfurt. 2,5 bis 3 Stunden habe ich gebraucht, um hier anzukommen. Ich hatte aber eine gute Fahrt. Am Samstagmorgen ist die Autobahn ruhig. Und ich bin froh, dass ich heute gut hier angekommen bin. Ich hatte eine aufregende Nacht leider. Unsere kleine Tochter, die ist momentan krank. Und die hat so starke Atembeschwerden gehabt, dass wir dann irgendwann mit ihr ins Krankenhaus gefahren sind. Ja, voller Sorge, mit ganz dicken, roten, tränenden Augen. Und sind wir dann nachts ins Krankenhaus gefahren mit ihr. Und dann wurde sie behandelt, alles in Ordnung. Sind wir dann nach Hause gekommen. Sie kriegt jetzt so ein Spray. Ja, müssen wir ihr mal in den Mund sprühen, die arme kleine Maus. Aber ich bin froh, dass das soweit alles in Ordnung ist und dass es ihr gut geht. Ich bin der Martin Böhnhardt. Viele von euch kennen mich wahrscheinlich, ja, aber nicht alle. Deswegen sage ich mal ganz kurz 1, 2 Sachen über mich. Ja. Ich bin eigentlich aus Franken. Ja. Ich bin der Franke aus Forchheim. Wer kennt Forchheim? Ja, super, ja, ist ein Heimspiel. Also, ich komme aus Forchheim. Ich war immer in der Gemeinde Erlangen, damals Ludpoldstraße, ja, und dann Bierlachweg. Da komme ich her, das ist meine geistliche Heimat. Und habe dann irgendwann angefangen, Theologie zu studieren, ja, in Bogenhofen zunächst. Und danach war ich in Friedensau. Vor dem Theologiestudium habe ich Zivildienst gemacht im Altenheim Haus Wittelsbach in Bad Aibling. Vielleicht kennt das auch jemand von euch, ja. Da habe ich auch eine bezaubernde und wunderschöne Frau kennengelernt, die mich zum Glück auch geheiratet hat, die Daniela. Und die konnte heute leider nicht kommen, weil unsere Kleine krank ist. Somit musste ich alleine herkommen. Aber genau, Ihnen geht es soweit gut, auch der Kleinen. Genau, ich habe dann meinen Predigtdienst begonnen in Augsburg, in unserer bayerischen Vereinigung. Bin dann in die Vereinigung gerufen, bin Jugendabteilungsleiter in Bayern. Und als solcher blicke ich zurück in diesem Jahr auf 2 ganz besondere Highlights. Möchte ich ganz kurz erwähnen. Ja, diese Highlights haben in einer gewissen Form auch etwas zu tun mit Menschen hier aus Schweinfurt. Ja, zum einen blicke ich zurück auf die Stewa. Stewa, Sternwanderung. Kennt ihr die Stewa? Das ist ein fulminantes Pfadfinderlager. Unheimlich toll, unheimlich schön. Wir hatten 40 Jahre Stewa in diesem Jahr. Ja, wir blicken zurück auf eine ganz große Stewa-Vergangenheit. Und in diesem Jahr hatten wir etwas ganz Besonderes. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Und zwar habe ich immer wieder, wenn ich Bibelstunden gegeben habe und versucht habe, meinen jungen Leuten die Bibel näher zu bringen, kam ich dann zu dem Punkt Heiligtum. Ja, das ist ein bekanntes Thema. Und ich habe immer damit gerungen, mit der Frage, wie kann ich denn diese Heiligtumslehre, das, was immer auf einem Blatt Papier gekritzelt wird, ne, mit dem, wo ist das Allerheiligste, wo ist das Heilige, wo ist der siebenarmige Leucht und so weiter. Wie können wir das näher bringen? Wie können das so veranschaulichen, dass unsere jungen Leute verstehen, wie großartig diese Botschaft auch für uns heute ist? Und auf dieser Stewa hatten wir die Möglichkeit, die Stiftshütte in Originalgröße aufzubauen und da stehen zu haben. Und alle über 600 Pfadfinder sind durch diese Stiftshütte durchgegangen, haben eine Bibelstunde bekommen von 15 Minuten mindestens bis eine halbe Stunde und haben erklärt bekommen, was das alles so bedeutet. Also das war für mich ein ganz tolles Ereignis. Ich hoffe, einige von euch haben es sehen können bei der Vereinigungskonferenz. Etwas richtig Tolles, etwas Wunderschönes. Eine zweite Sache, und da war unser Stewa-Doc auch dabei, wo ich immer dankbar war, ihn bei uns zu haben, aber auf dieser Stewa ganz speziell, ganz in besonderem Maße, weil es da zu einem gesundheitlichen Problem oder zu einem Krankheitsproblem kam. Das werde ich so schnell auch nicht vergessen, weil ich bin ich unheimlich dankbar, dass wir dich speziell auch auf dieser Stewa dabei hatten. Ja, und in diesem Sommer gab es Sommerfreizeiten. Wir haben 5 Sommerfreizeiten gehabt für Kinder, für Teenager, für Jugendliche. Und ich selber, ich war auf der Teenager-Freizeit. 2 Wochen war ich dabei, zusammen auch mit der Judith. Judith, du warst auch dabei, oder? Ja, du warst auch dabei. Und das war eine grandiose Zeit. Und ich möchte euch mal eine Sache mal mitgeben, damit ihr mal versteht, wie so eine Jugendfreizeit, so eine Teenie-Freizeit abläuft. Auf so einer Teenie-Freizeit, da haben wir immer Andachten am Morgen. Dann haben wir aber auch noch Bibelarbeiten. Ja? Da gehen wir bestimmte biblische Themen mit ihnen durch. Und am Abend haben wir auch nochmal so einen Bereich, wo wir sagen, wir möchten ihnen zum Tagesabschluss nochmal einen geistlichen Moment mitgeben. Und dann haben wir gesagt, für alle, die jetzt immer noch nicht genug haben, bieten wir nochmal etwas Zusätzliches an. Bible Basic hat es genannt. Ja? Wir möchten euch die Möglichkeit bieten, nochmal in bestimmten Bereichen die Bibel zusätzlich näher kennenzulernen. Ja? Und ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass das geistliche Programm jetzt schon so umfassend war, dass sie dann lieber mal noch mal mehr am Strand sein möchten. Aber ungefähr die Hälfte unserer Teenager haben gesagt, auch da will ich jetzt noch mal dabei sein. Ja, das war so ein freiwilliges Angebot. Und dann haben auf dieser Teenie-Freizeit von 47 Personen 27 für sich eine tiefe, echte, ehrliche Entscheidung getroffen, Ja zu sagen zu Jesus Christus. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Wenn junge Menschen sagen, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte ein Nachfolger Jesus sein. Und das nicht nur sagen, weil man es so tut, weil man es so macht, sondern weil es tief im Herzen ist. Wir hatten auch eine Taufe eben von der Judith. Und das war sehr schön mitzuerleben. Deine Taufe und obendrauf noch zu sehen, wie es was macht mit anderen Teenagern, mit Gleichaltrigen, die erleben. Mensch, da entscheidet sich jemand für Jesus? Da lässt sich jemand taufen? Was ist eigentlich mit mir? Also eines der Highlights für mich in diesem Jahr aus der Jugendarbeit. Ja. Jetzt kommt bald der Landesjugendsabbat. Ich hoffe, dass ich einige von euch hier in Schweinfurt sehe. Ich komme nun zur Predigt, deswegen bin ich ja gekommen und halte eine Predigt zu einem Thema, das ich unheimlich spannend finde. Natürlich, ich habe die Möglichkeit, etwas zu euch zu sagen. Da nehme ich natürlich ein Thema, das mich selber auch sehr stark interessiert. Es ist ein Bibeltext, streng genommen sind es 2 Bibeltexte, die in Verbindung zueinander faszinierend sind. Und ich möchte euch einladen, mit mir auf eine Reise euch zu begeben. Ja? Bevor ich den Text lese, eine Bitte. Ganz wichtig, ein wichtiger Bereich der Bibelauslegung, man sagt auch dazu Exegese, ja, ist folgendes. Es ist unsere Aufgabe, uns einzufühlen in die damalige Zeit. Wir müssen versuchen, mitzuleben, mitzufühlen, was ist damals passiert, wie waren die Gegebenheiten, in welchem Kontext wurden die Sachen gesagt, damit wir die völlige und die große Tiefe eines Textes auch wirklich verstehen können. Und das möchte ich gerne mit euch tun. Ich möchte euch einladen und euch bitten, euch darauf einzulassen, euch mal vorzustellen, wie es damals war, was damals passiert ist und euch auch emotional darauf einzulassen, auf das, was wir gemeinsam lesen. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufschlagen, die Apostelgeschichte, zunächst das Neue Testament, Apostelgeschichte Kapitel 8, und da lese ich ab Vers 26. Eine sehr bekannte Geschichte, und vielleicht bringe ich da einen kleinen Zusammenhang, der euch hoffentlich neu ist, hoffentlich, weil es schön wäre, wenn auch das für euch ein spannender Gedanke ist. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26, und ich lese. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Ja, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Vers 32. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese aus Jesaja 53, aus dem Alten Testament. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das von seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Ja, und da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anderem? 35. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Punkt. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Das ist eine Frage, die wurde mir auch gestellt in diesem Sommer von der Judith. Ja? Die Judith hat gesagt: Es ist mein tiefer Wunsch. Ich möchte mich taufen lassen. Ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Und ich habe in ihren Augen das Leuchten gesehen. Das war nicht einfach nur eine rationale Entscheidung, sondern es war eine Entscheidung des Herzens. Und wenn wir uns mal einfühlen in diese Geschichte hier im Neuen Testament mit diesem Kämmerer, dann möchte ich euch vorschlagen, dass es ihm genauso ging. Ich möchte es auch begründen. Ich vermute, dass dieser Kämmerer nicht einfach nur ganz rational entschieden hat, sondern dass er bewegt war. Er war ergriffen. Er hat etwas verstanden. Er hat etwas kapiert. Und deswegen sagt er: Was hindert mich oder wer hindert mich daran, dass ich mich jetzt und hier taufen lasse? Und Philippus geht hin und tauft ihn. Nun, um das zu verstehen, möchte ich mit euch über die Person, diesen Kämmerer, etwas näher nachdenken. Wir wissen nicht allzu viel über ihn, aber ein paar Sachen wissen wir doch. Ja? Und es ist wichtig, in diesem Gesamtkonzept zu verstehen, wer dieser Kämmerer ist, wo er herkommt und was wir von ihm wissen. Zum einen wissen wir, er ist ein Ausländer. Er kommt aus einem fremden Land, aus einer ganz fremden Kultur. Und das war ihm anzusehen. Wir kommen später nochmal auf diesen Punkt, denn das ist ein sehr relevanter und sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir wissen darüber hinaus, dass er ein Mächtiger war, ein Schatzmeister einer Königin, ein Würdenträger einer der Kandake. Kandake meint sowas wie, das ist ein Titel, so etwas wie Cäsar oder wie ein Pharao. Ja, so etwas ist eine Kandake, die Königin in diesem Reich in Äthiopien. Und er war der Schatzmeister. Er war der, der das Geld in der Hand hatte. Und wir ahnen jetzt, dass dieser Mann wirklich ein einflussreicher Mann war. Er war nicht einfach irgendjemand. Dort in seiner Kultur, in seiner Heimat hatte er Rang und Namen. Und wir wissen jetzt nicht, ob es vielleicht andere Gründe noch gibt, die ihn vielleicht ursprünglich mal nach Jerusalem geführt haben. Wir wissen nicht, wie er das erste Mal in Kontakt gekommen ist mit diesem Glauben, mit dem jüdischen Glauben, mit dem alttestamentlich-biblischen Glauben. Aber wir wissen, dass er jetzt in diesem Kontext nach Jerusalem gekommen ist, um anzubeten. Er hat also Interesse an diesem Glauben. Er war in irgendeiner Form fasziniert. Das war nicht die allgegenwärtige Hauptreligion in seiner ursprünglichen Kultur. Das war es nicht. Aber er war fasziniert. Irgendetwas hat ihn dazu getrieben, nach Jerusalem zu kommen, zum Tempel. Und nicht einfach nur aus Neugierde, so wie wir das heutzutage ab und zu mal vielleicht kennen. Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der mal nach Indien fliegt oder irgendwie in ein anderes Land, um eine andere Kultur und auch mal eine Religion kennenzulernen. Das war eben nicht einfach nur ein Interesse. Er ist dorthin gekommen, um anzubeten. Das war sein Beweggrund. Und wir wissen, dass er auf seiner Reise, auf dem Weg nach Hause nun, auf seinem Wagen, auf dem er sich befand, eine Schriftrolle liest. ausgehend von diesem Punkt jetzt bin ich zu diesem Punkt gekommen, warum ich heute überhaupt diesen Text für die Predigt verwendet habe. Eine Frage an euch, eine ganz echte Frage, keine rhetorische, eine echte Frage. Stellt euch mal vor, wir kaufen heute eine Bibel in einem Hugendubel oder in einem Buchgeschäft oder im Internet. Was kostet eine günstige Bibel? Was würdet ihr sagen? 20 Euro, ja? Die kriegt man sogar schon günstiger, ja? So 20 Euro ist auch eine richtig schöne Bibel, ja? 15 Euro, vielleicht sogar für 10 Euro und gebraucht bei eBay wahrscheinlich noch viel billiger. Eine Bibel heutzutage ist billig, ist günstig. Eine Bibel bekommst du halt für wenig Geld. Damals war das ganz anders. Damals war eine Bibel unheimlich kostbar. Und eine Bibel gab es in der Form gar nicht. Es gab einzelne Schriftrollen. Ja? Es gab nicht eine Schriftrolle, in der das ganze Alte Testament zusammengefasst war. So war das damals nicht. Es gab einzelne biblische Bücher, die wir heute so kennen, in Schriftrollen. Ja? Und die wurden ganz aufwendig kopiert, mit der Hand. Ja? Wir wissen von den Massoreten 1000 nach Christus, wie sie das gemacht haben mit dem Kopieren. Und zwar wollten sie sicherstellen, dass es keine Fehler gibt. Sie haben ganz aufwendig Buchstabe für Buchstabe kopiert und haben sie mit einer dünnen Nadel teilweise durch einen Buchstaben hindurchgestochen, um zu schauen, welcher Buchstabe auf der Rückseite ist. Das haben sie beim Original gemacht und bei der Kopie, um sicherzustellen, dass auch ja kein Fehler in der Überlieferung ist. Und wenn es doch mal vorgekommen ist, dann haben viele von ihnen die Schriften, in denen Fehler vorhanden waren, auch wenn sie über Wochen hinweg schon Arbeit drin steckte, haben sie oft eingemauert, weil sie war nicht perfekt, sie hatten Fehler. Aber sie wurden auch nicht zerstört, weil es ist ja das Wort Gottes. Ja? Deswegen kann man es nicht vernichten, zerstören, aber will es auch nicht dem Menschen geben, denn es beinhaltet ja auch einen Fehler. Wir ahnen und spüren, wie aufwendig es war und wie heilig es war, auch diese Schrift einfach so zu kopieren. Und deswegen können wir uns vielleicht auch vorstellen, dass es damals sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Kaum eine Familie konnte sich auch nur eine Schriftrolle leisten. Wenn man die Schrift lesen wollte, dann musste man in die Synagoge gehen. Und auch in der Synagoge war es so, dass da nicht alle Schriften überall vorhanden waren. Nein, die waren einfach zu kostbar. Nun meine Frage an euch. Stellt euch jetzt vor, ihr pilgert, ihr wandert nach Jerusalem. Ihr geht Richtung Tempel und dann gibt es einen Marktstand und dieser Marktstand, der bietet alle Schriften des Alten Testaments an. Alle Bücher des Alten Testaments. Und ihr habt ein bisschen Geld und ihr könnt euch eine Schrift kaufen. Welche wäre das? Daniel? Okay, danke. Fünfter Buch Mose höre ich hier, ja? Du hättest auch Jesaja dir ausgewählt, denn das Jesaja-Buch, ja? Okay. Gibt es noch andere? Den Prediger, ja? Offenbarung des Zeltes leider nicht, weil das ist ja das Neue Testament, ne? Gilt nur Altes Testament, ja? Okay. Leider können wir keine Zeitreise machen, das wäre spannend, ja? Ich hätte wahrscheinlich so das erste Buch Mose für mich ausgesucht und gewählt, ja? Manche sagen, Psalme, das ist natürlich auch gut, weil da gibt es ganz viel zu lesen, ja, oder Sprüche. Nun, ich habe mir die Frage gestellt, warum wählt nun dieser Mann sich die Jesaja-Schriftrolle? Wir wissen jetzt nicht, ob er noch andere im Gepäck hat. Ja, vielleicht hat er so viel Geld investiert, dass er sich das ganze Alte Testament, das wissen wir alles nicht. Ja. Aber zumindest wissen wir, dass er diese Jesaja-Rolle sich mitgenommen hat und dass er auf dem Weg weg von Jerusalem in dieser Jesaja-Rolle liest. Und ich habe da einen Text in Jesaja gefunden, der passt so gut zu diesem Mann. Der passt so gut zu ihm, dass wenn er irgendwie im Vorfeld, bevor er sich eine Schriftrolle ausgesucht hat, diesen Text gefunden haben sollte, dann muss er sich das Jesaja-Buch mitnehmen. Da komme ich gleich dazu. Das ist ein Text, der, man könnte ja fast meinen, der eigentlich nur für ihn geschrieben wurde. Ja. Bevor ich diesen Text aber lese, nochmal ganz kurz zurück zu zwei Punkten zu diesem Kämmerer. Wir müssen ihn noch mal ein bisschen verstehen. Das eine habe ich schon mal gesagt. Wir wissen von ihm, er ist ein Ausländer. Ja, er hat eine ganz andere Hautfarbe. Es war ihm anzusehen. Er kam da an auf seinem reichen Wagen. Ja, schon das ist etwas Kurioses und etwas Besonderes. Ja, kaum einer hatte so etwas wie einen Wagen. Wenn man einigermaßen Geld hatte, hatte man vielleicht einen Esel oder vielleicht ein Kamel. Aber dass da auf einem Wagen jemand da ankommt. Aber dieser Mann ist dazu noch ein Ausländer. Wahrscheinlich mit guten Gewändern. Es war ihm anzusehen. Und wir müssen wissen, dass für die Menschen damals in Jerusalem, für die Juden, das zu einem gewissen Teil, zu einem großen Teil ein echtes Problem war. Die Juden des Alten Testaments, und wir befinden uns ja quasi in der Zeit dieser Menschen, ja, also für diese Menschen, sie hatten einfach ein großes Problem mit Ausländern, mit Heiden, mit Goyim, dem Heiden, der einen anderen Glauben hatte, der einen anderen Ursprung hatte. Und wieso? Der Ursprung kommt von 1. Mose Kapitel 12, ein wunderbarer Text. Ganz am Anfang heißt es hier, und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will wen? Ich will dich, Abram, zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen, also deine Nachkommen, dein Reich, dein Volk groß machen. Du wirst viele Nachkommen haben. Und wir müssen wissen, dass für all die Menschen aus dieser Kultur, aus diesem Kreis, für die war das total wichtig. Sie haben gesagt, ich bin ein Nachfahre von Abraham. Ich stamme aus dieser Linie ab. Diese Frage der Linie, der Nachkommenschaft, das wäre eine extra spannende Studie, die war unheimlich wichtig zur damaligen Zeit. Ja. Schon auch deshalb, weil man wusste, dass irgendwann aus dieser Linie heraus der große Messias kommen wird. Jesus Christus. Und deswegen war es den Menschen immer so wichtig. Ja. Aber dann haben sie das leider übertrieben. Ja, und haben gesagt, ja, nur wir, die wir von Abraham abstammen, wir sind das richtige Volk und alle anderen, die sind eigentlich unerwünscht. An denen haben wir eigentlich kein Interesse. Es gibt so einen Text von einem ganz orthodoxen, strenggläubigen Juden, der ist überliefert, ja. Und da ging es so um die Frage, naja, kann man denn einem Heiden oder einer Heidin helfen? Und dieser Mann hat Folgendes geschrieben. Wenn eine Heidin in ihren Wehen liegt, habt ihr das schon mal mitbekommen, wie es ist, wenn jemand in den Wehen liegt? Wenn eine Heidin in ihren Wehen liegt, darf man nicht helfen. Man würde nur einem weiteren Heiden zur Geburt verhelfen. Und das war die Ansicht und die Auffassung vieler der Menschen damals. Und vielleicht erinnern wir uns, wenn wir so ein bisschen die Texte des Alten Testaments so ein bisschen scannen, wie oft Gott gesagt hat, gebt Acht auf die Witwen, passt auf die Waisen und auf die Fremden, die Fremdlinge, die zu meinem Volk dazukommen. Ganz, ganz oft hat Gott gesagt seinem Volk, hey, achtet auch mal auf die Ausländer, auf die Fremden, die da dazukommen wollen. Aber sie hatten immer wieder einfach Probleme damit, in diesem Verständnis. Sie hatten einfach ein exklusives Verständnis. Und dann stelle ich mir die Frage, was macht man jetzt? Also, was ist jetzt mit dem Kämmerer? Er kommt da an nach Jerusalem, zum Tempel, er will dorthin, um anzubeten, und er sieht diese vielen Gesichter. Und ich bin überzeugt davon, dass man ihm das hat spüren lassen, dass er ein Ausländer ist. Wir wissen noch etwas von ihm. Wir wissen, dass er vor allem durch seine Funktion als Kämmerer, ein Eunuch war. Ein Verschnittener. Das wurde deshalb gemacht, um sicherstellen zu können, dass ein Angestellter, vor allem im Kontext einer Königin, ja, auch bei einem König, ein König hat dann ja viele Frauen in seiner Umgebung, ja, dass man sicherstellen konnte, dass da nicht ein unerwünschter Nachkomme irgendwo daherkommt. Ja. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, die damals in solchen Kulturen gang und gäbe waren. Es ist nicht so, dass man irgendwie, dass die Leute sich in dieser Kultur dafür geschämt haben. Nein, das war sogar ehrenwert, das war angesehen. Jemand, an dem so etwas vollzogen wurde, so eine Kastration, ja, das war etwas Angesehenes. In so einer fremden Kultur. In einer fremden. Und wir ahnen, in der jüdischen Kultur war das aber ganz anders. Da war das komplett das Gegenteil. Und man war natürlich vertraut mit solchen Dingen. Man kannte das ja aus anderen Kulturen. Und man wusste das. Es war ihm möglicherweise anzusehen, aber es war relativ klar. Ja, dieser Mann ist ein Verschnittener, ein Eunuch. Und als solcher wurde er nicht gerne gesehen. Und warum, das lesen wir in 5. Mose. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mal mit aufschlagen. Das ist jetzt ein schwerer Text. Das ist ein schwerer Text. In 5. Mose Kapitel 23, da heißt es ab Vers 2, einer, dem die Hoden zerstoßen sind oder die Harnröhre abgeschnitten ist, darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Die Juden damals, die kannten die Schrift sehr, sehr genau. Die wussten das. Ja? Und deswegen durften solche nicht am Gottesdienst teilnehmen. Jetzt können wir sich die Frage stellen, ja, warum denn? Wenn einer jetzt kommen möchte, ja, wenn er sich bekehrt, warum darf er nicht daran teilnehmen? Ja? Wo ist der Ursprung darin zu sehen? Ein Ursprung könnte auch unter anderem der sein, dass es zur damaligen Zeit viele Kulturen gab, in dem Menschen andere Götter angebetet haben und man wollte diese anderen Götter gnädig stimmen und so ist man hergegangen und hat sich selbst verstümmelt. Ja? In der Absicht, dadurch dem anderen Gott ein Zeichen zu geben, ja, dass man Gnade möchte zum Beispiel. Ja? Und Gott will damit mit so etwas nichts zu tun haben. Unser Gott, Jahwe, der will mit so etwas natürlich nichts zu tun haben. Ja? So vielleicht eine Idee, warum dieser Text jetzt auch so da drin steht, um unmissverständlich deutlich zu machen, ihr braucht euch nicht verstümmeln, um zu mir zu kommen, damit ich irgendwie da gnädig gestimmt werde. Das ist Quatsch. Ja. Aber jetzt gibt es diesen Mann hier, der diese Herausforderungen hat, mit sich trägt und hat aber etwas, was tief in ihm, in seinem Herzen etwas ist, was ihn zum Tempel bringt. Zu Jahwe. Zu Gott. Da gibt es etwas, was ihn zu Gott bringt. Ja? Und er ist ja nun da und er möchte zu Gott kommen, er möchte ihn anbeten, deswegen ist er gekommen. Ja? Und muss zusehen, wie er im Vorhof der Heiden stehen bleibt, während andere Menschen mit vorwurfsvollen Blicken an ihm vorbeiziehen und näher bei Gott, bei Jahwe sind. Es gab diesen Vorhof, diesen Bereich der Heiden, und unter Androhung der Todesstrafe wurde diesen Menschen untersagt, noch weiter zu gehen. Das durften dann nur die Heiden, die Juden, die von Abraham abstammen. Und ich stelle mir die Frage, wie muss es ihm ergangen sein? Mit welchen Fragen war er möglicherweise konfrontiert? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er unter anderem die Frage hatte, Gott, kann ich jetzt Teil deines Volkes sein? Bin ich denn dein Kind? Kann ich dir nachfolgen? Trotz meiner Herkunft? Trotz meiner Vergangenheit? Trotz dem, was mich belastet? Vor vielen Jahren, als ungefähr mit dem Alter von 7 Jahren, 6 oder 7 Jahre, bin ich das erste Mal in eine Adventgemeinde gegangen. Und das war Erlangen. In der Ludpoltstraße. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemand von euch kennt. Ja, ist auch egal. In der Ludpoltstraße, da gab es 3 Holzstufen. Die bin ich hochgegangen. Und das war dann dahinter der Mutter-Kind-Raum. Und in diesem Mutter-Kind-Raum, da saßen 2 Kinder. Und es war der erste Tag, wo ich überhaupt da war. Da hat mich meine Mutter da hochgeschickt und hat sie mich so reingeschubst, ja, die Tür so gemacht. Und dann war ich da in diesem Raum mit 2 anderen Kindern. Einem Jungen und einem Mädchen. Der Junge, der war 1 Jahr älter und das Mädchen war 1 Jahr jünger als ich. Ja. Und ich war der schüchterste Mensch, den es überhaupt so gab auf dieser Welt. Und ich war ganz still und kleinlaut und ruhig und saß so da und wusste nicht, was ich tun soll und war unsicher. Ja. Und dann hat sich dann irgendwie trotzdem ein kleines Gespräch ergeben. Und dann wussten sie wohl, dass ich jetzt schon in der Schule war. Und dann fragen sie mich plötzlich etwas. Das waren Geschwister. Fragen sie mich und sagen, sag mal, kannst denn du schon lesen? Habe ich gesagt, nee, lesen kann ich noch nicht. Ich bin zwar schon in der 1. Klasse und ich kann schon ein paar Buchstaben, aber nein, lesen kann ich noch nicht. Dann sagt der Ältere, der ist schon in der 2. Klasse, sagt, also ich kann schon lesen. Er wurde mir mulmig. Plötzlich sagt die Kleine, die noch nicht in der Schule war, sagt sie, ja, ich kann auch schon lesen. Und es hatte eine Absicht in diesem Moment, ja? Das hatte Absicht, eine gewisse Überlegenheit darzustellen. Ja? Und ich habe mich in diesem Moment ganz schlimm gefühlt. Das war für mich ein ganz schlimmer Moment. So schlimm, dass ich mich bis heute sehr gut an diese kleine, nette Geschichte erinnern kann. Ja? Wir schmunzeln darüber. Aber für mich war in diesem Moment dieses Ereignis total schlimm. Ja? Ich war so bloßgestellt. Ich war der Depp. So habe ich mich gefühlt zumindest in diesem Moment. Ja? Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen. Plötzlich stand jemand hinter mir, hat so seine Hand auf meine Schulter gelegt. Und dann hat er, der hat das alles mitbekommen. Und dann nimmt er ein Blatt Papier, das gab es dort auf diesem Tisch, und plötzlich schreibt er da irgendetwas drauf. Ich habe keine Ahnung was. Ja? Und dann dreht er es zu diesen beiden anderen und sagt, könnt ihr das lesen? Und dann mussten beide sagen, nee, das können wir nicht lesen. Ich habe keine Ahnung, was er drauf geschrieben hat, ob er es vielleicht so unleserlich geschrieben hat, dass sie es nicht lesen konnten, ob er es vielleicht in Englisch geschrieben hat, ich weiß es nicht. Er war schon in der 5. Klasse, also schon ein Großer. Ja. Und das Besondere in diesem Moment war Folgendes. Ich habe plötzlich durch seine Hand auf meiner Schulter und durch diese Geste mit diesem Schreiben auf dieses Blatt Papier gespürt, dass jemand hinter mir steht und mir zum Ausdruck gibt, egal, was da gesagt und gemacht wird, du gehörst hierher. Du bist einer von uns. Das ist dein Platz. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Das erste Mal in einer Kirche, in einer Kirchengemeinde, in einer Adventgemeinde? Du gehörst hierher? Ob der Kämmerer auch damit rang, mit dieser Frage? Ob es auch Menschen gab, die zu ihm gekommen sind und gesagt haben, auch wenn du jetzt hier stehen musst, auch wenn du diese Texte aus dem Alten Testament kennst, auch wenn manche von uns total schräg und schwierig sind, du gehörst hierher. Du gehörst zu Yahweh, zu diesem Gott des Alten und natürlich des Neuen Testaments. Oder ob er vergeblich auf so einen Menschen gewartet hat, wir wissen es nicht. Ich habe nun gesagt, dass es einen Text gibt im Buch Jesaja, der gut dazu gepasst hat, der so unheimlich gut zu ihm passt. Und nach meiner Auffassung ist dieser Text, den er entweder davor, zumindest aber dann irgendwann danach, ja, als er den gelesen hat, vergleichbar ist mit dieser Situation, wo jemand hinter dir steht, die Hand auf deine Schulter legt und sagt, du gehörst hierher. Und ich lade euch ein, dass wir diesen Text miteinander lesen. Das ist ein ganz besonderer Text. Versucht euch mal darauf einzulassen und euch mit hineinzuversetzen in den Kämmerer von Äthiopien, als er diesen Text zum ersten Mal liest. Jesaja Kapitel 56. Jesaja Kapitel 56, ich lese ab Vers 1. Da heißt es, so spricht der Herr, wahret das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es kommt und meine Gerechtigkeit, dass sie geoffenbart wird. Vers 2. Glücklich der Mensch, der dies tut und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. So, und jetzt müssen wir uns anschnallen. Vers 3. Und der Sohn der Fremde. Wer? Der Ausländer. Der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Es geht weiter. Der Verschnittene. Wer? Der Eunuch. Sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und er geht noch so wunderschön weiter. Ich möchte aber jetzt hier mal aufhören. Ihr könnt den Text für euch nochmal näher zu Hause nochmal weiterlesen. Ist ein wunderschöner Text. Da gäbe es jetzt auch nochmal so viel zu sagen. Ja? Aber zu diesem Text mal eine Kleinigkeit, um mal diese Bedeutsamkeit dieses Textes näher zu verstehen. Es heißt hier, dieser Verschnittene, er soll nicht von sich sagen, er wäre ein dürrer Baum. Was meint das? Ein Verschnittener, er kann keine Kinder mehr zeugen, keine Kinder mehr bekommen. Und wir ahnen und wissen, dass es damals vor allem im Judentum eine ganz wichtige Sache war. Nicht nur, weil man eben dadurch auch seine Nachkommenschaft aufrechterhalten konnte, ja, sondern auch, weil man wusste, dass irgendwann aus dieser Linie des Abraham der Messias kommen wird. Die Sache der Nachkommenschaft, die war damals fulminant wichtig. Und Und hier nun haben wir es zu tun mit einem Kämmerer, einem Verschnittenen, der keine Nachkommen mehr bekommen kann. Auf gar keinen Fall. Und dessen Name normalerweise nach ein, spätestens zwei Generationen ausgelöscht ist. Da wird sich keine mehr an ihn erinnern. Es ist vorbei, er ist Geschichte. Aber hier wird deutlich, dass Gott sagt, ich gebe dir noch etwas Besseres. Ich gebe dir in meinen Mauern einen ewigen Namen. Und wir können uns das so vorstellen, so stelle ich mir das bildlich, vielleicht kindlich ein bisschen vor, dass Gott in seinem Tempel ist, an seinen Mauern und immer wieder Namen einmeißelt. Von Menschen, die sich zu ihm bekennen, die sagen, ich will Gott, ich will Jesus nachfolgen. Und er meißelt Namen ein, weil das ein Symbol dafür ist, dass dieser Mensch, der diesen Namen trägt, für ewig mit ihm zusammen im Himmel leben wird. Versteht ihr das, was das bedeutet für diesen Kämmerer? Der Jahwe nachfolgen will, nun die Gewissheit bekommt, auch er, auch wenn er Ausländer ist, auch wenn er ein Verschnittener ist, egal wo er herkommt, er hat die Möglichkeit, bei Gott zu sein. Liebe Geschwister, das ist eine Frage, die sich uns manchmal stellt. Und ich habe in meiner Seelsorge mit vielen Geschwistern und mit vielen Nicht-Adventisten immer wieder gemerkt, dass es viele Menschen geben, die mit dieser Frage sich beschäftigen. Kann mich Gott denn akzeptieren? Wird Gott mich aufnehmen wollen? Mich? Der ich so klein bin, so sündig, so unbegabt, so schlecht. Und wir machen uns manchmal selbst so schlecht und sehen uns in einem viel schlechteren Bild oft, als Gott uns sieht. Dabei möchte Gott unseren Namen in seinen Tempel einmeißeln, weil er sagen will, du gehörst zu uns. Es gibt in dieser ganzen Thematik vier Lektionen, vier Punkte, die ich persönlich mitnehme und hier lerne. Nummer eins, mein Name steht bereits an der Tür des Tempels Gottes. Oder mit anderen Worten, Gott hat meinen Namen dort schon eingemeißelt. Vielleicht kennen wir, oder vielleicht mal eine kleine, wenn ihr erlaubt, eine kleine Episode aus meiner Vergangenheit. Ich habe vorhin erzählt von einer Geschichte in Amerika, wo ich da unterwegs war mit diesem Flugzeug, mit diesem Power Parachute. Ja. Da gab es noch eine andere Geschichte. Und zwar war ich da in Victoria, in Vancouver Island. Ich weiß nicht, ob von euch da jemand schon mal war. Ein kleines, schönes Städtchen, nachts wunderschön beleuchtet mit Lichterketten um die Häuserfassaden. Das sieht wunderschön aus. Und ich hatte damals schon eine tolle Freundin, meine Dani. Und ich war dort in dieser Stadt. Und abends hatte ich so Sehnsucht und ich habe so viele Sachen erlebt und hatte so das tiefe Bedürfnis, meine Erfahrungen, meine Erlebnisse mit jemandem zu teilen. Und da habe ich eine Telefonzelle gesehen und dann habe ich noch eine Telefonkarte gehabt mit ganz wenig Guthaben. Ich gehe zu dieser Telefonzelle und ich wähle diese Nummer, nehme den Hörer, ich rufe meine Frau an, ja, also meine damalige Freundin, die Dani. Bei mir war es abends, bei ihr früh. Und dann geht sie plötzlich ran und ich sag: Hi Dani. Und dann, ich gebe dir ganz schnell die Rückrufnummer, damit du mich zurückrufen kannst, damit wir länger reden können. Ja, und dann gebe ich ihr die Nummer durch, die da stand. Und dann frage ich, hast du es? Ja, ich hab's. Okay, dann bis gleich. Und dann lege ich auf und ich freue mich auf den Rückruf. Und dann bin ich an diesem Hörer und ich warte, die Hand schon am Griff, am Hörer. Ja. Und dann vergehen 15, 20 Sekunden. Und dann merke ich, wie ich mich langsam ein bisschen entferne, ein bisschen anlehne. Ja, und spätestens nach 5 Minuten habe ich mich dann an das Bordsteinrand gesetzt und ich war zutiefst traurig. Zutiefst traurig, weil ich so eine große Sehnsucht hatte und ich so dieses Bedürfnis hatte, mit meiner Freundin zu telefonieren. Sie hat mir erzählt, wie es ihr zu Hause ging. Ihr ging es genauso und hat zu Hause Terror gemacht und hat alles Mögliche versucht und irgendwie hat es einfach technisch nicht funktioniert. Aber ich hatte so eine große Sehnsucht nach Hause. Und liebe Geschwister, ich kann euch sagen, dass Gott genau so eine große Sehnsucht in sich trägt. Jesus Christus hat genau so eine tiefe Sehnsucht, uns endlich wieder in die Arme schließen zu können. Da heißt es in Johannes Kapitel 14, ein bekannter Text, Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten, Vers 3, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus Christus ist aufgefahren in den Himmel und ist dann irgendwo hingegangen, um Wohnungen für uns vorzubereiten. Und nicht als Kind. Ich habe mir mal die Frage gestellt, naja, Jesus Christus kommt doch dann irgendwann wieder, oder? Und wir hoffen doch immer, dass Jesus irgendwann bald wiederkommt. Aber warum kommt er denn nicht? Warum lässt er sich so viel Zeit? Bis mir als kleiner Junge dann klar wurde, na logisch, er muss noch die ganzen Wohnungen vorbereiten. Und er will es ja richtig schön machen. Er will ja alles noch schön dekorieren, weil er will, dass wir es irgendwann so richtig schön haben. Das war so meine kindliche Vorstellung. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich bin da gar nicht so weit weg von der Realität. Ich glaube tatsächlich, dass Jesus es richtig schön machen will für uns. Und dass Jesus sich danach sehnt, irgendwann wiederkommen zu können. In diesem Moment, wenn wir uns wieder in die Arme nehmen werden. Der gesagt hat, ich trinke so lange nicht vom Gewächs des Weinstocks, bis wir wieder vereint sind. Das sagt er nicht deshalb, weil es im Himmel das nicht gibt, sondern weil er warten will. Weil er warten will, dass wir dann gemeinsam trinken, gemeinsam feiern, wenn wir wieder zusammen sind. Mein Name hängt schon am Türschild Gottes und Gott freut sich und sehnt sich nach diesem Moment, wenn wir einziehen können, unsere neue Heimat. Ein zweiter Punkt ist, das Leben hier ist ein Vorgeschmack auf das, was eines Tages kommt. Warum sage ich jetzt das? Die aufmerksamen Leser, die sagen jetzt vielleicht, naja, aber hier heißt es ja auch Folgendes, der den Sabbat bewahrt und ihn nicht entweiht und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Ja? Und da ist die Rede vom Bund, also muss auch den Bund einhalten. Ja? Es könnte man sagen, naja, bedeutet es jetzt also doch auch, na, du musst schon ein guter, aufrichtiger Mensch sein, der alles Mögliche auch einhält. Ja? Und wir wissen, manchmal ringen wir ja auch mit dieser Frage, mit dieser Fragestellung. Ja. Ein guter Freund von mir, ein Predigerkollege, der hat dieses Bild mal genommen und hat gesagt, für ihn ist das, wie wenn wir gemeinsam dasselbe T-Shirt tragen. Vielleicht kennt ihr das, ne? Bei einem Jugendkongress oder bei einem Seminar. Manchmal kriegt man ein T-Shirt und dann tragen alle dasselbe T-Shirt. Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Bei den Pfadfindern, wir tragen alle dieselbe Kluft. Ja. Das verbindet uns, das zeigt den anderen, wir gehören zusammen. Wir sind ein Team. Und Gott möchte das von den Juden, aber auch von den Ausländern, die dazukommen wollen. Er will sagen, wir sollen verstehen, dass wir füreinander da sind und dass wir die Zeichen des Sabbats halten sollen und die Zeichen des Bundes. Weil er sagt, es geht ja hier schon darum, einfach ein Leben, ein gesundes Leben des Miteinanders zu leben. Die Gebote, die da sind für die anderen Menschen, die da sind in der Beziehung zu Gott, wie der Sabbat zum Beispiel. Und deswegen fordert Gott uns auch dazu auf und ruft uns dazu auf, auch das zu tun. Punkt Nummer 3 würde ich überschreiben mit dem Satz, Erkenntnis führt zur Konsequenz. Liebe Geschwister, der Kämmerer aus dem Neuen Testament, dieser Mann, der hat etwas erkannt, der hat etwas verstanden und das hat dazu geführt, dass er einen ganz wichtigen Schritt gegangen ist. Er hat gesagt, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und ich glaube, dass das heutzutage ein ganz großes Problem ist in unserer Zeit. In unserer Zeit, wir nennen unsere Zeit heute aktuell die Zeit der Postmoderne. Ja? Eine Zeit, in der wir eine Bibliothek an Möglichkeiten haben, unsere Zeit zu füllen. Eine Bibliothek an Möglichkeiten, in welche Richtung wir denken und glauben. Ja, in so einer Zeit leben wir und ich behaupte, dass wir es heute so schwer haben, gerade deshalb Entscheidungen zu treffen. Vor allem unsere junge Generation. Ein guter Freund von mir, der sagte mal neulich, ist Klaus Popper von der Stimme der Hoffnung, der sagte, er ist mal 5 Minuten vor Ladenschluss in ein Geschäft gegangen, um dort eine Zahnbürste zu kaufen. Er hat noch dringend eine Zahnbürste gebraucht und so ist er in dieses Geschäft gegangen und dann ist er zu diesem Regal gegangen und plötzlich hat er eine Batterie, eine Fülle von Zahnbürsten gesehen. Vielleicht habt ihr auch was vor Augen. Ja? Und dann hat er alles Mögliche gesehen, gelbe, grüne, blaue, weiße, helle, graue, analoge, digitale, mit Schwingkopf, ohne, mit weicher Bürste, mit harter, alles Mögliche hat er gefunden. Und dann sagte er, er war so überfordert, er konnte sich so sehr nicht entscheiden, dass er dann wieder gehen musste, ohne sich eine Zahnbürste zu kaufen, weil das Geschäft zumachen musste. Und Geschwister, genauso geht es uns heute auch oft an vielen Stellen. Unser Leben ist voll. Wir sind vor einer Bibliothek an Möglichkeiten, wie wir unseren Glauben gestalten sollen. Früher, vor vielen hundert Jahren, da gab es einen Glauben. Da gab es nur einen Glauben. Und dann irgendwann gab es mal einen Reformator, dann gab es vielleicht zwei. Ja? So kann man sich das vorstellen. Heute, wo man innerhalb von wenigen Stunden mit dem Flieger um die ganze Welt gereist ist, da gibt es alles. Es gibt den Islam, es gibt Christentum, es gibt Esoterik, es gibt alles Mögliche. Aber es gibt auch da noch viel, viel mehr. Und zwar gibt es vor allem für die Jugendlichen, ne, noch in dieser Bibliothek etwas, das nennt sich Fernseher zum Beispiel oder Playstation oder irgendwelche Spiele oder andere Zeitvertreibe. Und irgendwann irgendwo in diesem riesengroßen Regal, wo alles blinkt und leuchtet und glänzt und schillert, gibt es einen Rohdiamanten, den es zu entdecken gibt. Die Bibel, das Wort Gottes, der Glaube an einen lebendigen Erlöser. Und den gilt es zu entdecken. Und ich möchte uns und euch Mut machen, dass wir das machen, dass wir diesen Rohdiamanten entstauben, dass wir verstehen, was das bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und dass das in Wirklichkeit viel, viel wichtiger ist, als das, was so glitzert und funkelt, in Wirklichkeit aber nur Blech und LED ist. Und dieser Kämmerer, der hat sich auf den Weg gemacht nach Jerusalem. Er hat sich damit beschäftigt. Er hat versucht zu entdecken, was das bedeutet. Er ist mit dieser Frage von Jesaja 53 nach Hause gegangen. Ja, wer ist denn dieser Mensch, dieser Mann? Es ist Jesus Christus. Und nach diesem Punkt hat er für sich auch eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, wenn das so ist, dann möchte ich Jesus nachfolgen. Und ich möchte euch Mut machen, für euch ganz persönlich, ja, Menschen zu sein, die für sich gute, wichtige und richtige Entscheidungen zu treffen für ihr Leben. Und vielleicht bedeutet es auch für den einen oder anderen hier eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus und für die Taufe. Abschließend habe ich noch einen vierten Punkt, einen vierten und letzten und ich muss zugeben, einen vielleicht der herausforderndste. Folgender Gedanke. Jesaja 56. Als Jesaja diese Worte über die Ausländer und die Verschnittenen, ja, nun verkündet, an wen schreibt er das? Wer ist sein Auditorium? Es sind jetzt nicht die Verschnittenen per se und die Ausländer. Es ist jetzt nicht so, dass Jesaja sich einen großen Kreis zusammengesammelt hat von allen diesen Menschen und dann diesen Satz zu ihnen sagt. Nein, er sagt das seinem Volk, seinem damaligen Volk in seiner Zeit, dem Volk der Juden. Und für die war das der absolute, also das war für die total besonders. Ja, die hatten Mühe damit. Die hatten Mühe, Jesaja hier zu verstehen. Ja. Viele von ihm konnten ihm da kaum folgen. Sie hatten es schwer. Und Jesaja hat die Menschen damals herausgefordert. Indem er gesagt hat, es gibt hier Ausländer und es gibt Verschnittene und auch die haben einen Platz im Reich Gottes. Und ich möchte jetzt die Frage stellen, ich finde, die sind wir diesem Text schuldig. Wer sind in unserer Zeit heute die Ausländer und die Verschnittenen? Es gibt Ausländer, es gibt bestimmt von euch hier einige, die aus dem Ausland irgendwo herkommen. Ja? Und wir haben in der Regel damit eigentlich keine Probleme. Ja? Heute ist es alles anders. Heute kommt man überall her. Meine eigene Frau, die kommt aus Serbien und ich habe ganz viele Freunde aus allen Teilen der Welt. Ja? Ausländer zu sein ist heute kein Problem mehr. In unserem Glauben sowieso nicht. Aber gibt es nicht andere Menschengruppen, ja, die eigentlich so gemeint sind in der heutigen Zeit? Wer sind für uns heute die Ausländer und die Verschnittenen, die Gott so sehr in seinem Reich haben möchte? Ich möchte euch um Folgendes bitten. Ihr könnt mal an Personen denken. Geht mal eure Arbeitsstelle durch. Geht mal eure Schulklasse durch oder eure Nachbarschaft, vielleicht auch die Gemeinde, vielleicht die Familie und sucht mal nach den Menschen, die für euch ganz schwierig sind, ganz unangenehm. Vielleicht gibt es da sogar jemanden, den ihr überhaupt nicht ausstehen könnt. Und vielleicht gibt es auch jemanden, den man hasst. Ich weiß es nicht. Und wir dürfen mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass Gott sich wünschte, dass er seinen Namen oder diesen Namen in seinem Tempel einmeißeln kann, in seinen Mauern. Manchmal sind wir hart zu anderen Menschen. Manchmal sind wir schwierig zu denen. Und viele von denen haben vielleicht auch irgendwas gemacht, ja, dass es auch einen Anlass und einen Grund gibt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch in unserem Kontext Menschen gibt, die vielleicht irgendwie unbequem sind, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Ja. Und ich glaube, dass dieser Text uns sagen soll, dass auch diese Menschen geliebte Menschen sind in Gottes Augen. Und ich glaube, dass dieser Text uns herausfordern kann, dass wir vielleicht mit anderen Augen diese Menschen mal sehen, als wir es vielleicht aktuell tun. Ich habe gesagt, ich bin heute mit diesem letzten Punkt nochmal echt herausfordernd. Aber kann es sein, dass Gott diesen Menschen, an den ihr vielleicht gerade gedacht habt, über alles liebt? Und vielleicht kann es dazu führen, dass ihr mal versucht, mit anderen Gedanken mal auf diese Person zuzugehen. Der Mensch sieht nur vor Augen, sieht nur das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Lasst uns ein Volk, eine Nation sein von Menschen, die versuchen, Menschen anders zu betrachten. Die mal versuchen, umzudenken. Die mal versuchen, Menschen anders zu betrachten, als wir es vielleicht oft eh tun. Das ist der letzte Punkt in dieser Predigt. Liebe Geschwister, ich glaube, wir haben einen großartigen Gott im Himmel. Einen Gott, der nur darauf wartet, eines Tages wiederzukommen. Weil es sich wünscht, weil es sich danach sehnt, uns wieder in den Arm zu schließen. Jesus Christus, der seine Wundmale noch trägt in seinen Händen, der ein Mensch ist, der auch heute noch ein Mensch ist. Wusstet ihr das? Paulus spricht von ihm, nachdem er schon auferfahren ist, immer noch von dem Menschen Jesus Christus. Die Geschichte, die wird nie weggenommen werden. Jesus wird für immer mit uns verbunden sein. Und Jesus freut sich so sehr, eines Tages wiederzukommen, um seine Familie wiederzusehen. Ich glaube, darauf können wir uns freuen. Amen.